Moin zurück bei 90 Plus On Air. Und wie wir jetzt in den letzten Wochen angekündigt haben, es ist heute soweit, 90 Plus, das Schießduell. Wir haben es schön eingeleitet. Es liegt in der Natur des Menschen, sich mit anderen messen zu wollen. Und dieser Tag ist heute gekommen. Es geht los. Unser erstes Versuchskaninchen. Also es gab in der Community so ein bisschen Uneinigkeit. Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Traue ich mich nicht dran? Die Fragen sind doch so schwer. Das Probequiz habe ich auch nicht bekommen. Wir haben einen gefunden, der gesagt hat, das ist mir alles komplett egal. Ich traue mich hier ran. Ich mache das Quiz mit und ja, ich werde es auch nach Hause holen. Das ist Jonas Ortmann, freier Journalist zurzeit. Ja, moin Jonas und schon aufgeregt vor dem Quiz oder wie sieht's aus bei dir? Alles cool?
Ja, hi. Danke erstmal, wie gesagt, für die Einladung. Ja, ich bin heiß, sag ich mal. Also ich hoffe mal, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.
Ja, und was erhoffst du dir dann davon? Ewig währenden Ruhm oder wie sieht's aus?
Ja, ich weiß ja nicht, wie weit das Ganze geht, aber so ein bisschen, ne, kann ja nicht schaden.
Auf jeden Fall. Angesprochen auf, du weißt nicht, wie weit das geht, das ist auf jeden Fall so, wenn du jetzt hier dich gegen deinen Kontrahenten durchsetzen wirst, den wir dann nach dir in die Schalte hier nehmen werden, ja, dann darfst du in der nächsten Woche wieder dabei sein und bekommst wieder 13 Fragen von mir oder 30 Sekunden Fragen von mir um die Ohren gepfeffert. Und ja, wenn du dann immer wieder deinen Titel als König hier verteidigst, dann geht's für dich ganz lange weiter. Jetzt machen wir erstmal den Anfang. Jonas, du gibst das okay. Und ja, ich drück dann hier auf den Timer vor meiner Nase und sage, ja, nicht top, die Wette gilt, das hatten wir erst, aber 30 Sekunden laufen dann. Und ja, ich warte jetzt auf dein Signal und dann kann's losgehen.
Jo, alles klar, schieß los.
Schönes Stichwort, ich schieß los. 90 plus das Schießduell, es geht los. Wer stand bei den Arsenal Invincibles 2004 im Tor?
Jens Lehmann.
Richtig. Bei welchem Verein feierte Kevin De Bruyne sein Bundesliga-Debüt?
Werder Bremen.
Richtig. Wo findet das Champions-League-Finale 2017 statt?
Lissabon.
Nee, falsch. Bei welchem Verein begann Zlatan Ibrahimovic seine Profikarriere?
Ajax Amsterdam.
Falsch. Welche Rücknummer trug Jan Koller bei Borussia Dortmund?
Nummer 9.
Nein, auch nicht ganz richtig. Doch, richtig. Ja. Bei welchem Verein beendete David Beckham seine Karriere?
Paris Saint-Germain.
Richtig. Gegen welches Land erzielte Miroslav Klose im Jahr 2001 sein erstes Tor für das DFB-Team?
Saudi-Arabien.
Nee. Für welchen Verein erzielte Romelu Lukaku seinen ersten Premier League-Treffer?
Everton.
Auch nicht richtig. Wer ist der englische Rekordmeister?
Manchester United.
Ja. Und wie heißt der aktuelle Trainer des FC Everton?
Koeman.
Auch richtig. 6 aus 10. Mein Gott, Jonas, was ein Tempo hier beim Schießduell hast du hier vorgelegt. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis?
Ja, ich sag mal, mehr als die Hälfte ist ja, glaube ich, ganz ordentlich. Oder kann man mit leben, sagen wir mal so.
Wie sagst du denn, war's denn auch von der Zeit her in Ordnung? Oder hättest du dir da doch lieber noch ein paar Minütchen mehr gewünscht?
Nee, eigentlich ganz cool. Also, ich sag mal, man hatte keine Zeit dazwischen und war ganz gut.
Bei welcher Frage sagst du, die kann ich aus dem Schlaf und bei der anderen eher nicht so?
Ja, ich sag mal so, bei der Frage jetzt mit Arsenal, das war, glaube ich, die Einstiegsfrage mit Jens Lehmann. Ich sag mal, da kommt ja fast gar keine andere Frage so in der Zeit. Das war dann ganz, beziehungsweise das weiß man ja eigentlich. Oder, aber sag mal, so andere Fragen wie, ich habe jetzt gar nicht mehr alle im Kopf.
Ja,
aber so manche, da kommt man dann wirklich manchmal gar nicht so dahinter, vor allem in den Tempo. Da kann man dann wahrscheinlich besser weiter sagen oder dann mal was Falsches.
Ja, aber du als dann ja, klar, das ist natürlich immer der Fall hier mit Ibrahimovic oder so. Aber du als St. Pauli-Fan müsstest.
Die Frage meinte ich sogar, ja.
Du als St. Pauli-Fan müsstest doch aber eigentlich in Sachen Champions League-Finale und Austragungsort jetzt up to date sein, wo das ausgetragen wird. Also da habe ich mich jetzt fast gewundert, denn St. Pauli hat da eine echt coole Aktion gerissen. Was war da nochmal los? Also ich meine damit, warum wusstest du das nicht?
Ja, wie gesagt, auf Facebook. Ich weiß den Zusammenhang gar nicht so richtig. Irgendwas gegen den HSV. Jedenfalls hat sich St. Pauli in einer Photoshop-Datei oder einem Photoshop-Bild, sag ich jetzt mal, ins Champions-League-Finale gemogelt gegen Real Madrid.
Ja, genau. Und dann weißt du nicht, dass das jetzt hier in Cardiff ist. Mann, schade. Aber naja, kann passieren, ist ja auch der Zeit geschuldet. Also zur Erklärung, es war tatsächlich so, dass der HSV halt gestern nach der Auslosung wieder das Millern-Tor in seinen Facebook-Post eingebunden hat, um darüber zu berichten. Das aber auch extra und dann den Hashtag Aberglaube versehen hat, weil sie das halt vor dem Spiel in Köln gemacht haben und dann jetzt so stark weitergekommen sind. Also Humor haben sie beim HSV, aber ich fand die Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als HSV-Fan vom FC St. Pauli dann echt nochmal eine Nummer cooler, hat mir sehr gut gefallen. Jonas, dir vielen Dank fürs Mitmachen hier beim Schießduell. Ich bin gespannt, ob dein Kontrahent auch 6 raushauen wird. Wir werden es auf jeden Fall sehen, dich natürlich benachrichtigen. Und ja, dann jetzt gleich geht's weiter mit dem nächsten Kandidaten in der nächsten Schalte hier beim Quiz. Der zweite Kandidat ist da in der Schalte. Luca, moin. Freut mich, dass du dir das zutraust. Lukanien auf Twitter, also großgeschrieben, dazu finden, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Du hast in deiner Bio stehen, für viel Scheiß zu begeistern und jetzt bist du hier beim Schießduell 90 plus.
Ja. Ich denke, da bin ich richtig gelandet.
Da bist du richtig gelandet. Ja, kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Auf jeden Fall auch an dich jetzt gleich Fragen in Rekordtakt. Ich werde dich gleich befeuern mit ein paar Fragen. Mal gucken, wie viele du weißt. Da sind auch ein paar dabei aus dem Club, den du vielleicht nicht ganz so magst, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Du musst sagen, wenn du bereit bist, dann drücke ich hier auf den Timer und dann heißt es, ab geht's. Und dann bin ich gespannt, was du machst. Jonas hat ja schon vorgelegt, ist auch gerade wieder in der Schalte. Und dann haben wir am Ende einen Sieger in der ersten Folge.
So, also, ja, dann wäre ich bereit, dann fangen wir an.
Das hört sich gut an, das ist ein Start. Ich drück drauf, los geht's. Wer stand bei den Arsenal Invincibles 2004 im Tor?
Weiter.
Bei welchem Verein feierte Kevin De Bruyne sein Bundesliga-Debüt?
Wolfsburg.
Nee, Bremen. Wo findet das Champions-League-Finale 2017 statt?
Cardiff.
Ja, richtig. Bei welchem Verein begann Zlatan Ibrahimovic seine Profikarriere?
Malmö FF.
Richtig. Welche Rücknummer trug Jan Koller bei Borussia Dortmund?
9.
Richtig. Gegen welches Land erzielte Miroslav Klose im Jahr 2001 sein erstes Tor für das DFB-Team?
Kroatien.
Nee, leider nicht. Für welchen Verein erzielte Romelu Lukaku seinen ersten Premier League-Treffer?
Ui, Arsenal.
Nee, auch nicht. Wer ist der englische Rekordmeister?
Manchester United.
Richtig. Und wie heißt der aktuelle Trainer des FC Everton?
Ui, das ist, nee, weiß ich leider nicht.
Die Zeit ist leider abgelaufen. Ich habe jetzt gerade den Überblick verloren. Wie viel waren es? 4 richtig, glaube ich, ne?
Du hast eine Frage vergessen.
Ich habe eine Frage vergessen. Wieso? Welche habe ich vergessen?
David Beckham, oder?
Oh. Ja, gut. Bei welchem Verein beendete David Beckham seine Karriere? Die machen wir noch.
LA Galaxy.
PSG war es. Schade.
Schade, stimmt.
4 Aber Stück waren es.
4 Stück waren es auch. Ein Top-Ergebnis. Wir sind jetzt mal gespannt, ob es gereicht hat. Jonas, vielleicht klärst du mal auf, wie viel hast du richtig gehabt?
Wenn ich mich richtig erinnere, waren es glaube ich 6, oder?
Ja, es waren 6, 2 mehr. Aber Luca, das war trotzdem ein Top-Ergebnis. Ehrlich gesagt, ich habe das mal mit mir durchgespielt. Ich wusste 2 Sachen. 2. Also ich wäre hier sang- und klanglos ausgeschieden. Vielen Dank dir fürs Mitmachen. Klasse Leistung.
Glückwunsch an den Sieger.
Ja, genau. Ja, Glückwunsch danke, an Jonas. Danke. Du darfst deinen Titel in der nächsten Woche beim Schießduell verteidigen. Wie fühlt sich das an?
Ja, ich bin gespannt, wie es wird.
Also wir sind auch gespannt. Natürlich.
Ich bin gespannt, ob ich nochmal hier auf den Platz gehen kann, sozusagen.
Mhm. Es werden auf jeden Fall andere Fragen dann natürlich drankommen. Wir sind gespannt, wie weit du kommst bei uns. Bedanken uns jetzt erstmal bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Und jetzt geht's hier gleich weiter mit der Champions League-Prognose für das Achtelfinale, den ersten Block am Dienstag. Bleibt dran und seid gespannt. Euch nochmal vielen Dank. Macht's gut. Unsere beiden Kandidaten haben ganz schönes Tempo hier vorgelegt bei unserer ersten Folge des Quizzes. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt nachkommen mit der Champions-League-Prognose. Da ist auf jeden Fall auch ordentlich Zündstoff drin. Das wollen wir natürlich besprechen mit unseren Jungs von 90+. Das ist zum einen der Tim Timsen auf Twitter. Moin. Und ja, freut mich, dass du dabei bist. Mit dabei,
ich freue mich auch.
Mit dabei ist außerdem auch der Yannick. Der Unterstrich Schlütex auf Twitter. Was es damit auf sich hat, das wollen wir jetzt vielleicht nicht ganz so klären, Yannick. Aber freut mich natürlich auch, dass du wieder dabei bist.
Jo, ich freue mich auch. Guten Abend in die Runde.
Champions League-Experte Marius, gerade noch eben die Zusammenfassung zusammengetippt und jetzt hier wieder frisch drin am Mikro. Mein Gott, du hast auch ein Timing. Du könntest auch beim Quiz mitmachen.
Also
Gott, geht nicht, ich habe die Fragen geschrieben, das ist ja unfair.
Und natürlich für eine ganz besondere Begegnung. Sowas lässt er sich auch einfach nicht nehmen, da lässt er sich nicht lumpen. Das ist gar kein Thema. Das ist der Chris. Moin Chris, was ist dein Spiel, was dein Spiel ist, das werden wir gleich klären. Moin erstmal an dich.
Moin in die Runde.
Wollen wir loslegen, Champions League Prognose. Also wir sind schneller als der Kicker Talk, ja, auf Eurosport mit Marco Hagemann. Grüße auch an dich und Glückwunsch nochmal zum Deutschen Fernsehpreis. Also krasse Sache da auf jeden Fall. Ja, wenn wir den Deutschen Podcast-Preis bekommen, würden wir uns, glaube ich, auch freuen. Vielleicht ist es jetzt soweit mit der Schnelligkeit hier, Champions-League-Prognose. Wer kommt weiter? Wie weit sind auch die deutschen Teams? Darüber wollen wir sprechen. Wir haben uns aber nicht nur die Deutschen rausgesucht, sage ich mal jetzt erstmal in dem ersten Abschnitt, in dem ersten Block der Champions-League-Partien. Da sind auch einige Kracher dabei. Wir beginnen mit dir, Tim. Und das ist gleich mal Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Also, ich glaube, da muss ich nicht mehr als die Namen nennen. Da ist dann schon ordentlich Qualität drin auf dem Platz.
Genau, du hast gesagt, der erste Kracher Champions League Achtelfinal-Hinspiel Paris empfängt Barcelona im Prinzenparkstadion.
Schönes Stadion.
Genau, in der Champions League sind Begegnungen von Paris und Barca ja keine Seltenheit mehr. Das hatten wir ja auch schon vor zwei Jahren, 14-15. Da standen sich die beiden gegenüber auch Hinspiel im Prinzenpark. Das hat Barcelona damals mit 3-1 gewonnen. Und hat dann auch zu Hause im Camp Nou mit 2-0 gesiegt. Damals die Torschützen in beiden Spielen, zweimal Suarez, dreimal Neymar. Wer weiß, vielleicht wird es diesmal wieder so. Mhm. Genau, blicken wir mal ein bisschen auf die Gruppen. Also Unai Emery, der Trainer von Paris, kann mit der Leistung nicht ganz zufrieden sein. Paris hat die Gruppe nur als Gruppenzweiter abgeschlossen. Nicht ganz so souverän, eben hinter dem FC Arsenal. Den kriegen wir noch später. Drei Siege eingefahren, drei
Unentschieden,
zweimal gegen Arsenal. Haben auch einen Punkt gegen Ludo Goretz Rasgard im Prinzenpark liegen gelassen. Da hat sich Ludo Goretz Rasgard einen Punkt erkämpft. Auch das Spiel gegen Basel war nicht sehr souverän. Da gab es den Siegtreffer zum 2-1 erst in der 90. Minute. Ja, in Liga und Pokal hat Paris in den letzten Spielen eigentlich alles gewonnen. Lediglich gegen den Tabellenersten Monaco, da war nur ein 1-1 drin, aber sonst eigentlich souverän aufgetreten nach der anfänglichen Schwächephase von Paris. Beim FC Barcelona sieht es ein bisschen anders aus. Die haben sich in der Gruppe C sicher als Gruppenerster durchgesetzt, haben lediglich gegen Manchester City im Etihad Stadium keinen Punkt holen können, da haben sie verloren und sonst alle Spiele gewonnen, 4-0 gespielt, also souveräne Leistung, könnte man sagen. In der Liga hat Barcelona jetzt so ein bisschen Federn gelassen, hat gegen Bilbao verloren, hat auch gegen Villarreal und Real Betis nur 1-1 gespielt jeweils und Punkte liegen gelassen. Ja, jetzt am letzten Dienstag, also vor zwei Tagen, hat man gegen Atletico Madrid gespielt, hat da auch nur ein 1-1 hingekriegt im eigenen Stadion, hat aber trotzdem noch das Copa del Rey-Finale erreicht dadurch, hat eben ausgereicht, da das Hinspiel gewonnen wurde. Ja, also die Ausgangslage ist relativ spannend, würde ich sagen, da beide nicht Gruppenerster, Tabellenerster sind in ihren Ligen, was ja eigentlich so das Ziel von Paris und Barca ist. Von daher haben wir hier zwei Tabellenzweite, die hier um den nächsten Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Es könnte ganz spannend werden. Bei Paris fehlt Thiago Motta, der ist gelb gesperrt. Das könnte ein wichtiger Grund sein, dass man da wirklich auch schauen muss, wer wird da im Mittelfeld die Fäden ziehen. Wahrscheinlich Matuidi. Ferrati wird auch nicht spielen, der ist auch verletzt. Trapp ist verletzt. Pastore wird voraussichtlich auch verletzt fehlen. Das heißt, da sind schon einige auf der Liste, die nicht mitspielen können. Bei Barca ist es wahrscheinlich Mascherano und Rafinha. Rafinha könnte vielleicht noch zurückkommen, das ist noch so ein bisschen auf der Waage. Und Lukas Digne könnte gegen seinen Ex-Verein auflaufen. Das könnte auch ganz spannend werden. Der ist ja erst von im Sommer von Paris gekommen.
Was glaubst du denn jetzt, wer weiterkommt? Also deine eigene Meinung, deine eigene Einschätzung, du hast es beschrieben. Ausgangslage, ja, auf der einen Seite gibt es positive Sachen, auf der anderen negativen und hin und her. Wer kommt denn jetzt weiter? Wer setzt sich durch? Der Favorit aus Barcelona?
Also ich denke, das wird vor allem von den Offensiven abhängen. Wir haben ja bei Barcelona die Topscorer von La Liga in der Offensive. Wir haben einen Lionel Messi, der hat 16 Tore in der Liga erzielt. schon 10 Treffer in der Champions League. Wir haben einen Luis Suarez, der hat auch 16 Tore in der Liga, 2 Tore in der Champions League. Das ist natürlich Weltklasse, was da vorne rumläuft. Und bei Paris, ein Areola im Tor, der in letzter Zeit nicht so gut so gute Leistungen abgebracht hat, hat ja auch jetzt am Wochenende gegen Lille einen ordentlichen Patzer hingelegt. Von daher denke ich, sind die ist Barcelona im Moment schon weiter vorne und ich traue denen da auch den Sieg in Paris zu.
Wir gehen mal in die Runde rein. Tim sagt, Barcelona macht's. Marius, du glaubst es auch oder eher nicht so?
Ja, ich denke schon, dass es Barcelona macht. Für mich qualitativ dann doch nochmal hochwertiger besetzt als PSG. In den letzten Jahren kam es ja auch relativ häufig zum Duell mit Manchester City, die ähnlich wie PSG eine hohe individuelle Klasse haben, aber dann in den Duellen hat man dann meistens gesehen, wenn es dann hart auf hart kommt, hat die größte Klasse Barcelona und ich denke auch, das wird dieses Mal der Fall sein, vor allem weil PSG bei weitem nicht so gut wie in der vergangenen Saison oder in den Jahren davor funktioniert.
Yannick, wie sieht's bei dir aus? Schließt du dich dem an?
Ja, ich glaube auch, dass Barcelona das am Ende machen wird. Ich denke allerdings, zumindest das Hinspiel, dass das ziemlich knapp ausgehen könnte. Da könnte ich mir ein Unentschieden vorstellen. Im Rückspiel im Camp Nou hat PSG, wie ich finde, ja, keine große Chance, da wirklich zu gewinnen. Wo ich drauf gespannt bin, ist auf den Draxler, den ich dann mal wieder sehen kann. Der wurde ja, glaube ich, noch nachgemeldet, wie ich gehört habe. Mal gucken, was der so reißt gegen Barcelona, aber ja, im Endeffekt wird die Spanier wohl machen.
Ja, ist schon ein Phänomen mit Julian Draxler, ne? Da verweigert er fast die Arbeit beim VfL aus Wolfsburg, kommt dann nach Paris in die Hauptstadt Frankreichs und legt dann da so einen Start hin. Das sind auch wirklich richtig klasse Tore. Chris, meinst du, er könnte PSG den entscheidenden Vorteil bringen, um vielleicht weiterzukommen im Champions League Achtelfinale oder ist es dann doch eher hier MSN?
Ja, ich tendiere auch zu MSN. Ich denke aber, dass Julian Draxler auf jeden Fall für Überraschungsmomente sorgen könnte. Überraschungsmomente, die PSG in dieser Saison etwas zu wenig hatte. Ich denke, Emery kann bisher noch nicht so wirklich zufrieden sein. Sieht man ja auch in der Meisterschaft. Letztes Jahr war man weit abgeschlagen Erster. Und dieses Jahr läuft es noch nicht so wirklich rund. Kann sein, dass das System noch ein bisschen Zeit braucht. Aber jetzt auf diese Partie bezogen, denke ich, dass Barcelona einfach zu viel Klasse gerade in der Offensive hat und natürlich wieder zu den Top-Favoriten auf den Titel zählt. Und wie auch in den letzten Jahren wird sich Barcelona, denke ich, letztendlich gegen PSG durchsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass PSG, die für mich bisher schwächer sind als im letzten Jahr, da Barcelona groß ärgern kann.
Weit abgeschlagen Erster. Ist auch eine schöne Formulierung. Danke dafür. Weit abgeschlagen, so schien es, war der BVB auch vor der Partie gegen RB Leipzig in der Bundesliga, Yannick. Jetzt ist nicht Liga, jetzt ist Champions League. Da hat sich der BVB ja echt schadlos gehalten bisher. Da gab es keine großen Diskussionen in der Gruppe. Jetzt wartet mit Benfica, aber ein schwieriges Auswärtsspiel. Durchaus machbar, aber schwierig. Was sagst du?
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Vor allem, weil Benfica eine Mannschaft ist, die auch vom Kader her eine ziemlich hohe Qualität hat, wenn wir schon mal allein mal in den Sturm gucken, da haben wir Jonas, da haben wir Mitroglou, da haben wir Pizzi, also wirklich Top-Stürmer. Jonas zum Beispiel mit einer unglaublichen Quote für Benfica, 61 Tore in 75 Spielen und das bei der schwachen Defensive vom BVB. Und das ist ja auch das große Problem, wo ich als Dortmund-Fan ja ein bisschen Sorge habe, dass die Defensive am Ende so ja vielleicht der Faktor ist, der es nicht so klar macht für Dortmund. Wir haben es ja gesehen, zum Beispiel gegen Warschau. 4 Gegentore. Ich meine, jetzt hat man 8 gemacht. Okay, das reicht. BVB hat ja auch jetzt den Torrekord aufgestellt in der Gruppenphase mit 21 Toren. Aber nach hinten, und das sehen wir auch in der Liga, und das ist einfach zu wenig. Sokratis, der Einzige, der da hinten wirklich konstant gute Leistungen abräumt. Gut, jetzt hat er gegen Hertha sich die gelb-rote Karte geholt. Das ist ein anderes Thema.
Das war ja einfach dumm, ne? Das war ja einfach eine Dummheit, da weiter zu meckern. Ich finde es auch gut, dass es geahndet wurde, ganz ehrlich. Das nur mal am Rande.
Ja, okay. Sehen wir da wahrscheinlich ein bisschen verschieden. 120 Minuten muss man jetzt. Aber ist ja auch ein anderes Thema.
Ja.
Ich kann ja auch nicht so objektiv entscheiden. Wenn wir mal in die Historie gucken, und das ist ganz spannend, finde ich, das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams, zumindest was Pflichtspiele angeht, ist schon über ein halbes Jahrhundert her. 1963 die letzte Begegnung, da hat Dortmund 5-0 gewonnen. Dreifacher Torschütze Franz Brunks. Ja, das sagt uns jetzt allen nichts. Ja, das wird auch wahrscheinlich nicht das widerspiegeln, was wir dann nächste Woche sehen. Was vielleicht wichtig ist zu wissen, BVB hat das Heimrecht im Rückspiel, was ich immer als wichtig empfinde. Denn zu Hause ist Dortmund auf jeden Fall eine Ecke stärker als auswärts vor der gelben Wand. Nichtsdestotrotz, auch in Benfica hat man ein Stadion mit über 60.000 Zuschauern. Also die Atmosphäre wird in beiden Partien sehr aufgeheizt sein. Ich denke auch, dass im Hinspiel, ja, vielleicht ein Unentschieden, würde ich direkt zustimmen. Benfica, wenn wir jetzt mal gucken, wie die sonst so draus sind, ich meine, okay, in der Gruppe, jetzt sind sie ja mit Ach und Krach weitergekommen, waren ja eigentlich schon raus und dann verliert Beşiktaş da gegen wen war es, gegen Kiew. Ja, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber nur so ist Benfica weitergekommen. In der Liga sind sie Erster und dann habe ich mir mal das Torverhältnis angeguckt, wie schon gesagt, beste Offensive und die zweitbeste Defensive, also die haben nicht so große Probleme. Jetzt wollen wir nicht wieder über die Liga reden. Also ich finde auch, dass die portugiesische Liga hohe Qualität hat. Also sie haben jetzt 12 Gegentreffer. Das ist wirklich absolut in Ordnung. Und bei Dortmund ist das Problem, zumindest in den letzten beiden Spielen gegen Hertha und Leipzig, sie machen einfach die Dinger nicht weg. Also sie haben so viele Hochkaräter da vorne und dann der Aubameyang, der Reus. Ja, die Dinger gehen einfach nicht rein. Und das kannst du dir nicht erlauben, vor allem nicht in der Champions League. Hätte ja auch jetzt im Pokal gegen Hertha fast zum Ausscheiden geführt. Trotz allem Dortmund so ein bisschen jetzt mit Rückenwind ging durch die beiden Siege. Benfica hat das letzte Spiel gewonnen, davor zwei verloren. Also die haben, die sind auch nicht so konstant.
Das ist eine schwierige Nummer, ne? Ja, ich merke.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was vielleicht noch ganz oder zu erwähnen ist, Dortmund hat ja natürlich Erfahrung auch mit portugiesischen Mannschaften, jetzt nicht mit Benfica. Aber letztes Jahr haben sie gegen Porto in der Euroleague gespielt, da sind sie weitergekommen. In der Gruppe hat man gegen Sporting gespielt. Also sie können sich, denke ich, schon so ein bisschen auf den portugiesischen Fußball einstellen. Und ja, deswegen denke ich, also die Quote spricht auch für Dortmund. Und ich als Dortmund-Fan hoffe natürlich, dass sie weiterkommen. Und deswegen, ja, ich denke, es wird knapp, aber sie kommen weiter.
Zur Not sind ja Experten im Elfmeterschießen, ist zwar dann kein Club aus Berlin, aber hat auch ein B im Anfang im Namen als Anfangsbuchstabe, von daher kann eigentlich wenig schief gehen, oder Tim, sagst du was anderes?
Ja, ich würde da zustimmen. Ich denke, Benfica hat natürlich die Stärken auch in der Defensive, eben gerade mit einem Grimaldo, der jetzt halt schon länger ausgefallen ist. Das könnte auch Dortmund dann die Karten spielen. Haben wir aber immer noch mit dem Lindelöf, mit dem Jardel da super Innenverteidiger. Lindelöf ja auch eine der hochgehandelten Personalien. Dennoch würde ich mich da anschließen. Ich denke auch, dass vielleicht im Hinspiel unentschieden, aber spätestens im Rückspiel sollte Dortmund da eigentlich klar Schiff machen können.
Ja. Ja. Marius, können wir so unterstreichen oder hast du jetzt eine ganz, ganz exklusive Meinung?
Nee, also ich bin mir auch ziemlich sicher, auch im Gegensatz zu Yannick ein bisschen optimistischer. Ich glaube nicht, dass Dortmund mit Benfica überhaupt Probleme haben wird.
Okay.
In der Champions League hat der BVB in der Saison immer seine Leistung abgerufen. Gut, im Heimspiel bei dem 8-4 war die Defensive wie so oft nicht sattelfest, aber grundsätzlich ist der BVB oder die Mannschaft von BVB zwar nur unter Klopp Champions League erfahren, also was die K.O.-Runde angeht, dennoch habe ich da keine Zweifel, dass Dortmund sich am Ende gegen Benfica durchsetzen wird.
Ja, das kann man so sehen, Chris. Ich schätze Benfica tatsächlich noch ein bisschen stärker ein. Du auch?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich der BVB ein bisschen schwer tun könnte, gerade auswärts. Und Benfica kann dann eine ziemlich unbequeme Mannschaft sein im heimischen Stadion. Und wie der Yannick auch gesagt hat, halte ich es für einen extremen Vorteil, dass Dortmund das Rückspiel zu Hause bestreitet. Ich denke, dass sie zu Hause so ziemlich jeden Rückstand aufholen können. Und das ist für mich dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt bei diesem Duell, weshalb ich auch auf den BVB setze. Ich glaube, sie werden sich schwer tun, aber ich glaube, sie werden es dann zu Hause regeln und weiterkommen.
Alles klar, wir gehen zu einer nächsten Begegnung, die keine deutsche Beteiligung hat. Das ist aber auch ein echter Leckerbissen für mich. Real Madrid mit Barcelona in einer Liga, wie wir alle wissen, hoffentlich, sind da ja auch im Meisterschaftskampf, haben die Nase vorn, haben jetzt Heimrecht gegen Neapel. Also die sind auch mal wieder im Achtelfinale der Champions League. Hat es ja auch jetzt etwas länger nicht gegeben. Ja, und Marius, klär uns auf. Real erst zu Hause.
Ja, ist das ein Nachteil? Also für Neapel ist das der erste Auftritt in der K.O.-Runde seit der Saison 2011-2012. Da ist man da relativ unglücklich nach Verlängerung beim späteren Titelträger bei Chelsea ausgeschieden. Ja, in der Liga läuft es für Neapel ganz gut. Man liegt auf dem dritten Platz, hat 5 Punkte Vorsprung auf dem Euroleague-Platz und stellt auch darüber hinaus die beste Offensive in der Serie A. Neapel hat bereits 55 Tore geschossen. Die offensive Dreierreihe um Insigne, Mertens und Callejon harmoniert prächtig. Vor allem Mertens, der jetzt seit dem Abgang von Higuain vermehrt im Sturmzentrum eingesetzt wird, hat schon 16 Saisontore in der Liga. Also die ganze Offensive ist in guter Form. Gerade am Wochenende gab es einen 7-1 Auswärtssieg bei Bologna. Also 7-1 ist schon mal... Das Ergebnis ist selten für einen Auswärtssieg, noch dazu in der Serie A. Man trifft jetzt aber immerhin mal auf den Titelverteidiger. Real Madrid, bei denen ist die Erfolgsserie im Januar aber so ein bisschen zu Ende gegangen. Da war man Anfang Januar noch mit Hoffenheim aus den Top 5 Ligen das einzig ungeschlagene Team. Den Nimbus haben sie jetzt beide nicht mehr. Darüber hinaus gab es noch das Aus in der Copa del Rey. Trotzdem ist man noch auf Platz 1. Ja, Real Madrid hat 1 Punkt Vorsprung aktuell auf Barcelona und dazu noch 2 Spiele weniger wegen der, ich nehme an, der Club-WM bestritten. Also ist man da potenziell 7 Punkte vorne dran. Und ich bin da sehr gespannt auf das Duell. Neapel sollte vor allem daheim Real Madrid das Leben relativ schwer machen können. Bei Real fehlen zurzeit auch einige Spieler, unter anderem Marcelo, Carvajal, Modric, James und Bale sind momentan alle verletzt oder zumindest noch angeschlagen. Bei Neapel fehlt wiederum mit Lorenzo Tonelli nur ein, also der ist ein Innenverteidiger und durchaus zu ersetzen, also nicht wirklich, sonst kein Stammspieler. Also die Personalsituation könnten ein wenig Neapel in die Karten spielen. Dennoch glaube ich, dass Real Madrid aufgrund seiner Champions-League-Erfahrung oder vor allem K.O.-Runden-Erfahrung, also zu wissen, wie man über 2 Spiele spielen muss, das ist nun mal der entscheidende Vorteil für Real sein. Deswegen, ich denke, dass sie sich in dem Duell durchsetzen werden.
Ich persönlich glaube auch tatsächlich, dass das der entscheidende Faktor ist, einfach die Erfahrenheit. Und vor allen Dingen, die müssen auch nicht immer gut spielen. Wir haben das gesehen, letztes Jahr gegen Wolfsburg haben sie in beiden Spielen nicht gut gespielt. Trotzdem weitergekommen. Es ist dann letztlich so, dass sich auch mal das erfahrene, das glamourösere Team durchsetzt, wie es so schön heißt. Chris, hast du da eine andere Meinung?
Nee, ich sehe das ganz ähnlich wie der Marius. Ich denke, dass da auch ausschlaggebend sein wird, dass Real Madrid einfach über diese unglaubliche Erfahrung verfügt als Champions League-Sieger. Und man kennt den Wettbewerb bestens, der gesamte Kader kennt ihn gut, Zidane selbst natürlich auch. Und Neapel ist da ein bisschen unerfahren natürlich und kann gut sein, dass sie Real ärgern können, gerade zu Hause, wie der Marius auch schon gesagt hat, kann mir gut vorstellen, dass sie sich vielleicht sogar einen Sieg schnappen zu Hause, aber ich denke, über beide Spiele, über diese Distanz wird sich Real auf jeden Fall wegen der Erfahrung durchsetzen und bitter für Neapel, dass sie jetzt erstmal wieder dabei sind und gleich natürlich Real Madrid gezogen bekommen, aber ja, ich denke, da ist jetzt Schluss.
Naja, ich glaube, manch anderer Verein wäre froh, wenn er dabei wäre und Real gezogen bekommen würde.
Das stimmt auch.
Tim, was sagst du?
Ja, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das erste Spiel geht nicht an Real, sondern an Neapel.
Wie viel?
Das soll mir jetzt hier schon richtig... Zack, ich gebe nachher die Wette ab. Ich sag mal, ich traue Neapel da schon mal mindestens 2 Tore zu.
Ja, okay.
Ich mache daran fest, einfach auch an der Verletztenliste, daran, dass die Abwehr im Moment bei Real nicht steht. Die haben in den letzten 5 Spielen, meine ich, 7 Tore kassiert. Weniger, als sie, glaube ich, geschossen haben. Auch gegen Teams, die nicht ganz, ganz oben sind, eher so im Tabellenmittelfeld wie Celta Vigo. Von daher, ich glaube schon, dass da eine Chance für Neapel ist. Ich denke, die werden da natürlich als Underdog ins Spiel gehen, aber mal schauen, vielleicht kriegen wir eine Überraschung zu sehen.
Yannick, ich glaube, das wäre im Sinne der objektiven Zuschauer, ne?
Bei dir ja, auch? Aber ich habe da leider auch so eine unpopuläre Meinung. was ich auch wichtig finde, was vorhin schon angesprochen wurde, ist, dass Real, auch wenn sie schlecht spielen, gewinnen. Das sehen wir ja bei den Top-Clubs, bei den wirklichen Top-Clubs, zum Beispiel bei Bayern oder so, dass sie auch mal diesen Dusel haben. Und bei Real ist es auch so, auch wenn sie jetzt in der Gruppenphase, wo ich mich ja wirklich gewundert habe, als ich das gesehen habe, zum Beispiel gegen Legia, dann so ein Spiel hingelegt haben, gegen Benfica ganz knapp nur gewonnen haben, in der Gruppenphase eher nicht so überzeugend, aber ja, für die K.O.-Spiele laufen sie dann langsam warm und mit sie dann haben sie einen, der wirklich weiß, wie man das Ding gewinnt. Und der Großteil der Mannschaft hat ja auch schon den Pokal gewonnen. Von daher denke ich auch, dass Real nicht nur dieses Spiel gewinnen wird, sondern auch mindestens bis ins Halbfinale vorschreiten wird.
Chris, jetzt hast du lange gewartet. Ich glaube, das Wasser läuft dir schon im Mund zusammen. Du hast schon sehr oft in der Vergangenheit über dieses Spiel reden müssen, sehr oft diese Auslosung verfolgt des Achtelfinales und sehr oft dasselbe Ergebnis präsentiert bekommen für deinen FC Arsenal. Ja, für die Gunners geht es wieder gegen den Rekordmeister aus Deutschland, gegen Bayern München. Bei denen läuft es nicht so wirklich. Yannick hat das gerade angesprochen. Und es geht auch für Arsenal zuerst in die Allianz Arena. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Klär uns auf, was ist deine Meinung?
Ja, also das Problem an dieser Sache, und eins vorweg ist, ich war am letzten Spieltag in Basel, als der Arsenal ziemlich überzeugend gewonnen hat, und habe mir noch gedacht, jo, man wird Zweiter, man entgeht den Bayern dieses Mal, und was ist, man wird dann doch noch Erster, weil PSG gepatzt hat und bekommt wieder die Bayern zugelost. Ja, so ist es halt im Fußball. wie du schon gesagt hast, Bayern ist im Jahr 2017 noch nicht wirklich angekommen. Gerade in der Bundesliga mit etwas Glück, vielleicht hätte der ein oder andere Gegner da schon ein paar Punkte klauen können. Arsenal auf der anderen Seite ist momentan auch in seiner kleinen, ich sag jetzt mal, Mini-Krise, beziehungsweise es herrscht wieder die alljährliche Frühjahrs-Weltuntergangsstimmung bei den Gunners. Der Patzer zu Hause gegen Watford am Deadline-Day war wieder so ein typischer Arsenal-Moment in der Saison. Und da war es irgendwie schon klar, dass man auch bei Chelsea verlieren würde und das auch recht deutlich bei dem 1-3. Also Bayern geht klar als Favoriten in dieses Spiel, beziehungsweise in diese Achtelfinalbegegnung. Und für sie sprechen neben der besseren Qualität im Kader natürlich auch ein sehr erfolgreicher Champions-League-Trainer. Ancelotti ist in der Champions League fast schon besser als in der Liga in seiner Karriere. Für den gesamten Kader der Bayern spricht natürlich auch die Erfahrung. Man kennt den Wettbewerb ziemlich gut, man ist da schon weit gekommen. Und bei Arsenal ist das Problem, dass sie vor allem diese mentale Schwäche haben. Ich habe es die Woche in dem Artikel über Wenger angesprochen. Wenn man mal aus einem Wettbewerb ausscheidet, dann ist es ganz oft so, dass man aus den anderen direkt mit ausscheidet, weil dann ist einfach der Wurm drin, dann ist man die Köpfe hängen. Auf der anderen Seite weiß man nie, gerade wenn sie abgeschrieben werden, haben sie des Öfteren schon bewiesen, dass sie mal überraschen können. Ich denke, ausschlaggebend wird wie immer das erste Spiel sein. Arsenal schafft sich gerne mal im Hinspiel des Achtelfinales, gräbt sich dann mal gerne ein Loch. So war es gegen Monaco vor ein paar Jahren. So war es auch gegen Bayern in beiden Achtelfinalduellen, als man die Hinspiele relativ unglücklich verlor und dann hinterherrennen musste. Positiv ist es irgendwie schon, dass es in der Allianz Arena ist, das Hinspiel, da man zu Hause das noch korrigieren kann. Auf der anderen Seite kann man in der Allianz Arena an einem schlechten Tag auch mal gerne unter die Räder kommen. Ich tue mir relativ schwer, komischerweise. Eigentlich habe ich Arsenal jetzt abgeschrieben. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich so ein bisschen die Vereinsliebe wieder raus. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Arsenal, gerade weil die Bayern momentan schwach sind und wenn sie jetzt überraschend doch wieder zur Form finden, die Bayern etwas ärgern kann. Allerdings denke ich, dass die Bayern letztendlich wegen der Auswärtstorregel weiterkommen werden, da die Defensive der Gunners etwas löchrig ist.
Es ist ja jetzt so, wenn man abergläubisch sein möchte, dann könnte man meinen, irgendwann muss doch Arsenal mal dran sein, oder Marius? Du bist ja da eher so auf United-Schiene. Wolltest du mal ein bisschen sticheln in Richtung Arsenal?
Nein.
Du bist mit der Euroleague gut beschäftigt gerade.
Oh.
In den letzten drei Jahren nicht unbedingt sticheln. Ja, zu dem Duell, das ist leider ja schon aus Chris-Sicht, muss man sagen, ein Klassiker. Ja, immer mit demselben Ausgang bisher. Die Voraussetzungen waren, glaube ich, noch nie schlechter für Arsenal, zumindest von der Gefühlslage im Verein und im Umfeld oder zumindest das, was momentan so nach außen getragen wird. Aber auch beim FC Bayern läuft für mich jetzt momentan auch noch nicht so herausragend, was die Chance für Arsenal sein könnte. Momentan treten die Mannschaften Bayern gegenüber, finde ich, könnten viel zu mutlos auf. Also wenn man sich das Pokalspiel von Wolfsburg angeguckt hat, in den letzten 10 Minuten haben die gemerkt, basissicher sind die Bayern eigentlich gar nicht und auf einmal hat es 3-4 Mal noch gebrannt. Von daher glaube ich, dass Arsenal gar nicht so chancenlos ist, wie man es jetzt momentan vielleicht annehmen könnte. Und deswegen glaube ich, dass Arsenal entgegen den Voraussetzungen, wie es jetzt zu einem Großteil gesehen wird, meine ich, dass Arsenal gerade in diesem Jahr vielleicht die besten Chancen überhaupt hat, mal gegen Bayern weiterzukommen. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird.
Yannick, die Schalker haben es vorgemacht am Wochenende, haben eine mutige, couragierte Leistung gezeigt in München, müssen ja auch jetzt wieder ran in der Allianz Arena gegen die Bayern im Pokalviertelfinale. Da könnte sich doch Arsenal eigentlich mal eine Scheibe abschneiden, oder nicht?
Ja, und nicht nur von Schalke, auch von Freiburg, auch von Wolfsburg. Also wirklich, das waren ja alles nur knappe Siege, beziehungsweise das Unentschieden. Und ich war bis gerade auch noch der festen Überzeugung, dass Bayern weiterkommt. Aber jetzt, wo ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, die Bayern, schwächeln nicht, aber ist schon so eine deutliche Tendenz zu sehen. Jetzt ist Ancelotti ja natürlich der Champions League Meister. Und ich würde ja gerne sagen, dass Arsenal weiterkommt, weil ich jetzt auch nicht so der größte Bayern-Sympathisant bin, aus gegebenen Gründen. Am Ende setzt sich Bayern, glaube ich, doch durch. Genau wie Real, so ein bisschen Dusel. Ich tippe mal, es geht im Rückspiel in die Verlängerung und Bayern macht wie immer in der 120. Minute das Tor.
Ganz schön zynisch unterwegs heute. Tim, hast du da eine andere Meinung?
Naja, ich denke, wir haben ja jetzt bei den Bayern den kleinen Kapitän, der jetzt gesagt hat, er will zum Saisonende vielleicht doch nicht mehr weiterspielen.
Also das ist ein kleiner, großer Kapitän, bitte.
Ja, den großen, kleinen Kapitän. Und ich bin der Meinung, der wird denen da wahrscheinlich schon genug Druck machen, dass da nicht jetzt irgendwie das große Wunder von Arsenal geschieht. Also ich denke, dass da Bayern relativ souverän, trotz allem, was im Moment so passiert, sich durchsetzen wird. Und ja, hoffen wir es für Chris, dass ihn das Bayern Arsenal nicht aus dem Stadion fegt. Aber ich bin da relativ sicher, dass Bayern das gewinnen wird.
Ganz kurz.
Wir sprechen uns später.
Ja. Ich habe ein Thema, was außerhalb der Champions League ist. Okay, Philipp Lahm hat die auch schon gewonnen 2013, stand auch oft im Finale. Aber es ist eine krasse Sache im Moment. Ich finde, der Spieler hat eigentlich so viel für den deutschen Fußball gebracht oder getan oder hat so eine bewegende Karriere hinter sich. Und trotzdem ist er jetzt einfach komplett die Witzfigur. Ne? Also durch seine Tweets, okay, hier auch durch sein Vorhaben, direkt auf den Vorstandsposten zu kommen, durch seinen ewig währenden Stimmbruch, ja. Aber ist es nicht trotzdem irgendwie verwunderlich, dass keiner so, was heißt keiner, aber die große Mehrheit ihm irgendwie nicht so Respekt zollt? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich stelle die Frage jetzt einfach mal in die Runde.
Also ich glaube, bei Philipp Lahm ist es einfach so, dass er einfach über die ganzen Jahre konstant immer gut gespielt hat und dabei weder einmal schlecht war, noch wirklich herausgeragt hat, sondern wirklich immer einfach da war. Jeder wusste, ja, Philipp Lahm ist da, auf den können wir uns verlassen. Und der war ja immer auf der Rechtsverteidigerposition, wo er auch nicht so viel zeigen konnte. Er wollte ja immer auf die 6. Ich denke einfach, dass dadurch, dass er einfach konstant war, aber ja nicht so aufgefallen ist im Spiel, dass er eben auch deshalb nicht so diesen großen Respekt bekommen hat. Zu dem Thema, dass er jetzt zurücktritt, also ich finde es auch wirklich, es kam für mich ein bisschen überraschend, direkt jetzt so nach dem Spiel. Und dieses klare, diese Misskommunikation dazwischen Philipp Lahm und dem Vorstand, das finde ich völlig Bayern untypisch. Vor allem auch, wenn es dann um so einen Abgang von Philipp Lahm geht. Also das, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Aber hat Lahm wirklich so wenig überzeugt, so wenig herausgeragt, Marius?
Das sehe ich anders. In nahezu jedem großen Turnier, wo Lahm für die DFB-11 aufgenommen ist, wurde er, glaube ich, ins Team des Turniers gewählt. Also zumindest hat er dann auf seiner Position jedes Mal das beste Turnier gespielt. Ja, das kann man dann schon mal so sagen. Auch international sehe ich da keine Probleme, dass Lahm zu wenig herausgeragt haben könnte. Ich glaube, es liegt eher daran, dass Lahm vor allem ab Mitte seiner 20er Jahre sehr kalkuliert war. Es ging schon los mit dem Interview 2009, wo er die Ausrichtung vom Verein kritisiert hat in den ersten Monaten unter Van Gaal. Erst abgestraft wurde, am Ende hat seine Lobby gestärkt und weiter ging es dann auch über die Kapitänsfrage nach der WM in Südafrika, wo er sich taktisch, also richtig in der Qualität schon von Kevin Spacey in House of Cards, genau zum richtigen Zeitpunkt gegen Michael Ballack, offensiv gefordert hat, dass er auch das Kapitänsamt doch gerne nach der Weltmeisterschaft behalten würde. Ja, dazu noch seine Buchveröffentlichung, wo er quasi alle seine Ex-Trainer harsch bis sehr harsch kritisiert und danach zurückrudert oder seine generelle Nähe, die ihm zu einer gewissen Zeitung mit 4 Buchstaben nachgesagt wird, die auch schon während dem Spiel, vorm Spiel exklusiv berichtet hat, dass Lahm zurücktritt, bevor Uli Hoeneß noch unwissend im Studio stand. Also ich denke, das sind so ein paar Sachen abseits des Platzes, die im Lahm so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung geschadet haben.
Ja, also ich finde es eine spannende Diskussion. Ich weiß nicht, Chris, Tim, habt ihr da auch noch irgendwie Sachen so? Ich fand Lahm eigentlich immer, bis, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, eigentlich stand er immer so für zurückhaltende Aussagen, für, ja, wobei das ist ja eigentlich widerlegt, ne? Durch Sachen wie Kapitänsfrage. Also ich glaube, das war so eine Scheinsache vielleicht, ne? Kann man das so charakterisieren? Also,
genau, und ja. Das, was der Marius gerade angesprochen hat, das ist, glaube ich, der Punkt, warum er bei vielen Leuten nicht die größten, die Sympathiepunkte gesammelt hat, weil es auch so ein bisschen immer hintenrum passiert ist und das kommt bei vielen Leuten nicht gut an. Und dazu kommt das, was der Yannick gesagt hat, ich glaube, ich habe das anders verstanden. Lahm hat immer überzeugt und immer gute Leistung gebracht. Ich glaube, was Yannick meinte, und ich sehe das auch so, ist, dass er halt aufgrund seiner Spielart nicht immer so im Fokus steht.
Das kann sein, ja. Na gut, das ist
ja ganz genau. Also der einzige wirkliche Höhepunkt, wo ich mich wirklich, wenn ich an Philipp Lahm denke, ist das geile Tor gegen Costa Rica, war es damals, glaube ich.
Ja, genau.
2006, aber sonst, er spielt immer Weltklasse, aber das fällt einfach nicht so auf.
Ja,
richtig, okay. Genau. Es fällt nicht so auf wie bei einem Messi, bei einem Ronaldo, der noch seine Übersteiger macht, der jedes Mal trifft. Das, klar, das ist halt auch einfach positionsbedingt, das Ganze. Das sehe ich absolut genauso. Und dann kommen die Punkte, die der Marius jetzt eben angesprochen hat, diese Sache noch dazu. Und dazu kommt natürlich auch in Deutschland, entweder man ist Bayern-Fan oder man mag die Bayern gar nicht. Also so habe ich zumindest meistens das Gefühl. Und dann kommen diese Punkte halt hoch und dann, ja, dann schaukelt sich das Ganze auch oft hoch, dann gibt es ein schönes Bashing und so weiter und deswegen passiert das dann meistens auch. Also ich denke, als Spieler hat sich Lahm die allergrößte Anerkennung verdient und den größten Respekt natürlich verdient und ich denke, er sollte mal, was abseits des Platzes das Ganze betrifft, mal seine Erwartungen etwas zügeln und sich das Ganze abseits des Platzes erstmal wirklich von Grund auf verdienen, weil nur so wird er auch in seinem nächsten Karriereschritt, sage ich mal, auch wirklich ein guter werden können.
Ja, ich finde es auch fast, also ich finde es irgendwie utopisch zu denken, dass man jetzt, man beendet die Karriere und auf, vom einen auf den anderen Tag nimmt man die Meisterschale als Spieler in die Hand und dann sagt man so, jetzt schlüpfe ich in den Anzug, binde ich mir eine Krawatte um, mache mir die Haare mit Gel zurück und bin jetzt Vorstandsvorsitzender oder irgendwie so und bin der kleine Assistent vom Uli Hoeneß oder der kleine Große, wie ich ja Tim korrigiert habe. Das finde ich auch krass. Also frage ich mich auch, das ist, glaube ich, gar nicht so zu realisieren gewesen und fand ich auch dann richtig vom Verein, oder? Also, dass man da sagt, nee, hör mal, Philipp, erstmal schön auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
Ja, klar, in dem Aufsichtsrat hocken ja primär Leute, die in Unternehmen, in DAX-Unternehmen arbeiten und denn die berufen ja einen Vorstand und in dem Moment fällt es dann, glaube ich, diesem Gremium relativ schwer, dann Philipp Lahm quasi aus direkt aus der Mannschaftskabine in den Vorstand einzusetzen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Matthias Sammer hatte diesen Posten inne, aber Matthias Sammer hatte auch, er war schon nach seiner Karriere mehrere Jahre als Trainer tätig und hatte beim DFB im Verband als, ich glaube, Jugendkoordinator auch einige Jahre gearbeitet. Also da waren ganz andere Voraussetzungen als jetzt bei Lahm.
Ich glaube aber ganz ehrlich, dass wir Philipp Lahm nicht als TV-Experte sehen, oder? Vertue ich mich da, weil da machte er mir nie den Anschein, dass er wirklich gerne mit Medienvertretern reden würde und sich gerne dahinstellen würde. Ich glaube, das war immer nur so, weil er es musste als Kapitän, als Führungsfigur. Da fühlt er sich, glaube ich, nicht wohl, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht. Steht dann auch wieder im Widerspruch dazu, dass er ja eine öffentliche Position wieder bekleiden wollte. Also ist eine ganz verzwickte Geschichte. Ich glaube, jetzt kommen in der nächsten Zeit echt mal so Sachen an die Oberfläche von Philipp Lahm, die man so gar nicht kannte. Ne? Also werden vielleicht noch spannende Wochen, oder? Oder Monate oder Jahre.
Ja, ich denke auch, der wird sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Mit den Medien, wie du jetzt angesprochen hast, da kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, er wird jetzt vielleicht ein bisschen Auszeit nehmen und dann eventuell versuchen, den Posten, den er ursprünglich haben wollte, ganz natürlich mit logischen Karriereschritten letztendlich erreichen zu wollen. Also ich denke, auf das sollte er sich konzentrieren und ich kann mir auch gut in dieser Rolle dann auch vorstellen.
Jetzt sind wir richtig, richtig, richtig schön abgeschwiffen von unserem Thema, von der Champions League Prognose, waren aber auch schon durch und hatten noch ein bisschen Zeit und ich glaube, da kam das Thema dann ganz gerecht. Wir sind auf jeden Fall durch mit der Champions League Prognose, haben, glaube ich, jetzt mal festhalten können aus der Runde. PSG, Barca, da wird sich Barcelona durchsetzen, laut unserer Meinung. Benfica, BVB, ja, teilweise Probleme, teilweise klar, aber der BVB macht's. Real gegen Neapel, da haben wir den Tim, der sagt, nee, also die Italiener kommen weiter. Aber die überwiegende Mehrheit und ja, ich auch, Tim, sorry, muss ich dich enttäuschen. Ich sag auch, dass Real da weiterkommt, auch wenn sie vielleicht nicht den überzeugendsten Auftritt hinlegen. Wer weiß, wir können auch nur spekulieren. Und ja, Bayern-Arsenal, bin ich vorsichtig. Ich glaube tatsächlich auch, dass es in die Verlängerung geht. Da schließe ich mich Yannick an. Aber da haben wir auch die Meinung eher auf Seiten des Rekordmeisters aus Deutschland. Also die Favoriten scheinen sich bei uns durchzusetzen. Keine exklusive Meldung. Mal gucken, wie es im zweiten Block dann weitergeht. Mit den zweiten vier Spielen. Da haben wir auch noch ein paar ordentliche Begegnungen dabei. Sind jetzt erstmal gespannt, wie das aussieht. Dienstag natürlich auch auf den Kicker-Talk gespannt mit Marco Hagemann, was da die Experten sagen. Melden uns an dieser Stelle ab. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Viel Spaß mit der Folge. Fleißig kommentieren, fleißig uns auch Bescheid sagen, wer kommt weiter. Habt ihr eine andere Meinung? Gerne einfach einen Kommentar da lassen, auch über iTunes. Oder egal, schreibt uns einfach bei Twitter. Sind da für jedes Feedback gerne bereit, das anzunehmen und würden uns freuen. Alles klar, bis dahin, macht's gut, viel Spaß mit der Folge und natürlich bleibt sportlich.